ARD. SWR 2 Forum.
Marsch zurück ins Büro. Wird Homeoffice zum Auslaufmodell? Am Mikrofon ist Doris Maul. Während der Corona-Pandemie war das Arbeiten von zu Hause für viele der Normalfall. Statt stundenlang pendeln zu müssen, bot das Homeoffice endlich mehr Raum für eine gute Work-Life-Balance. Auf Unternehmensseite wurden Firmengebäude abgestoßen und auch Büroflächen verkleinert. Aber das scheint jetzt alles vorbei zu sein, denn immer mehr Chefs rufen ihre Mitarbeiter zurück in die Büros. Zum Beispiel der Softwarekonzern SAP oder auch die Deutsche Bank. Dort gehen die Beschäftigten momentan auf die Barrikaden, weil sie ab Juni dieses Jahres wieder bis zu 4 Tage pro Woche in Präsenz im Unternehmen arbeiten sollen. Warum diese Rückholaktionen? Welche unternehmerischen Motive stecken dahinter? Und wie werden wir also in Zukunft arbeiten? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit Dr. Andrea Hammermann. Sie ist Expertin für Arbeitsbedingungen und Personalpolitik am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, mit dem Autor und Essayisten Wolf Lotter und mit Professor Dr. Florian Kunze. Er leitet das Future of Work Lab an der Uni Konstanz. Herr Kunze, in den Ergebnissen Ihrer Konstanzer Homeoffice-Studie zeigt sich über mehrere Befragungswellen hinweg, das Interesse an Homeoffice ist ungebrochen. Also deshalb die Frage, haben die Arbeitgeber, die ihre Leute jetzt zurück ins Büro beordern, die Zeichen der Zeit nicht erkannt?
Ja, das ist in der Tat so. Also die Mitarbeitenden, die wir jetzt schon seit Beginn der Pandemie in unserer Studie befragen, da sehen wir weiterhin auch in den aktuellsten Zahlen eine ganz hohe Präferenz, das mobile Arbeiten, das hybride Arbeiten, also nach den Bedürfnissen der Mitarbeitenden fortzusetzen mit 3 Tagen im Durchschnitt die Woche. Wir haben aber auch schon, auch in unserer Studie, auch in anderen, auch über die Pandemie schon gesehen, dass diese bisherige alte Arbeitskultur, Präsenz ist eigentlich gleichgesetzt mit Leistung. Wer Karriere machen wollte, war möglichst lang im Büro, lang im Betrieb, dass da durchaus auch vor jetzt diesen Rückholaktionen, die Sie hier angesprochen hatten, die Präferenz bei den Führungskräften und auch bei der Geschäftsführung vorhanden war, wieder mehr Kontrolle zu haben und das Rad wieder ein bisschen zurückzudrehen.
Frau Hammermann, Sie sagen in verschiedenen Interviews, das Homeoffice ist nicht das bessere Arbeitsmodell. Sind es also die Nachteile des Arbeitens von zu Hause, die viele Unternehmen jetzt dazu bringen, die Beschäftigten wieder zu mehr Präsenzarbeit zu verpflichten?
Ich glaube, der Arbeitsort ist eben sehr unterschiedlich in den Organisationen. Die meisten von uns arbeiten ja nicht alleine in der Insellösung, sondern in Zusammenarbeit. Und da wissen wir einfach aus vielen Studien, dass das eben auch ein gewisses Maß an Präsenz braucht. Nicht bei den alten Hasen, die sich gut eingelebt haben, die einfach schon auch Erfahrung haben und vielleicht den Kontakt nicht immer so brauchen, aber es gibt ja auch neue Mitarbeiter, es gibt Unerfahrene und die sind natürlich auf ihre Vorbilder auch angewiesen und insofern braucht es ein gewisses Maß einfach auch an Präsenz.
Herr Lotter, Sie haben sich intensiv mit unserer Arbeitskultur, also auch im historischen Vergleich beschäftigt und lange Zeit dachte man ja, Herr Kunze hat es gerade schon erwähnt, das Rad der Geschichte, das Rad des Homeoffice lässt sich nicht zurückdrehen. Wieso passiert das jetzt offenbar doch?
Ich glaube, dass im Management und auch in vielen anderen Bereichen der Unternehmer nicht klar ist, dass wir eine neue Arbeitskultur brauchen, längst brauchen. Wir haben über 40% wissensintensive Tätigkeiten heute, wesentlich mehr als Industriearbeit. Und da kommen die nicht nach. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Lerndefizit des Managements ist und auch Angst sozusagen außerhalb der Kontrolle Zutrauen und Vertrauen in die Mitarbeitenden zu stecken. Da fehlt unendlich viel und ich glaube, das hat auch zu tun mit einer alten Kultur, die sich da nicht aufgeben möchte und da müsste man mal hingucken. Homeoffice ist ja nur ein einziger Bereich davon, wenngleich auch ein sehr interessanter, weil sich sehr viele Probleme darin spiegeln.
Lassen Sie uns dann vielleicht zunächst mal darauf schauen, welches die gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, die wir bislang über die Auswirkungen von Homeoffice haben. Denn nur wenn man darauf schaut, dann kann man auch die Folgediskussion entwickeln. Zunächst mal bezüglich der Produktivität. Also auf den Punkt gebracht, macht Homeoffice faul?
Das lässt sich natürlich jetzt nicht so ganz plakativ sagen. Frau Hammermann hatte das ja auch schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen das schon auch stark nach der Arbeitsaufgabe, nach der Tätigkeit differenzieren. Wenn man so die Studienlage anguckt, die jetzt schon extrem gewachsen ist, auch seit Beginn der Pandemie, seit das ja vielmehr jetzt auch ein Untersuchungsgegenstand ist, sieht man da auf keinen Fall eine Evidenz für negative Produktivität im Durchschnitt. Es gibt durchaus auch Studien, auch ganz bekannte Studien, die zeigen, für spezifische Tätigkeiten, wo ich alleine arbeite, zum Beispiel klassischer Fall Callcenter-Tätigkeiten, da gibt es sogar ein deutliches objektives Produktivitätsplus. Wo es sicher deutlich schwieriger ist, ist dann Tätigkeiten, wo es eben, wie auch schon angesprochen, mehr Interaktion bedarf zwischen den Unternehmensmitgliedern, Mitarbeitenden, also wo wir Teamarbeit haben, wo man viel Interaktion, Austausch braucht, wo neue Mitarbeitende hinzukommen. Da ist es deutlich schwieriger und da braucht man, glaube ich, ziemlich stark auch das hybride Arbeiten.
Okay, also lassen Sie uns einen Schritt nach dem anderen machen. Ich greife mal auf. Also eine Ihrer zentralen Aussagen zu Beginn war, Herr Kunze, es gäbe keine Hinweise auf negative Produktivität. Frau Hammermann, stimmen Sie dem zu? Entspricht das auch Ihrem Kenntnisstand?
Was die Produktivität angeht, würde ich sagen, ist die Befundlage eher ambivalent. Es gibt durchaus auch Unternehmen und auch Beschäftigte selber, die sagen, ich bin eigentlich im Büro produktiver. Aber es gibt ja auch keinen Zwang zu Homeoffice. Das heißt, diejenigen, die besser im Büro arbeiten, die tun das jetzt auch nach der Pandemie wieder. Und insofern ist das ganze Thema Produktivität sicherlich auch vor dem Hintergrund dieser Zusammenarbeit nochmal zu bewerten. Also ist ein Einzelner zu Hause produktiver oder im Büro ist das eine, aber wie ist die Zusammenarbeit insgesamt? Und hier ist die Messbarkeit ehrlicherweise gesagt extrem schwierig.
Herr Lotter, was sagen Sie zum Stichwort Produktivität?
Es kommt in der Tat darauf an, wir haben sehr viele wissensintensive und wissensbasierte Tätigkeiten. Solche Leute brauchen Ruhe und Konzentration. Und das finden Sie entweder in hervorragend für Sie hergestellten Arbeitsumgebungen im Büro, die aber sehr, sehr selten sind, weil der Tag durch Meetings durchbrochen ist. Aber Sie haben das auch nicht im klassischen Homeoffice in aller Regel. Denken Sie nur an sehr viele gut ausgebildete junge Frauen, denen ja immer noch die Erziehungsarbeit zufällt. Und wenn die dann zwei Kinder auch vor dem Tisch stehen haben, dann können die auch nicht produktiv sein. Also ich glaube, wir müssen grundsätzlich mal weg von dieser Frage, ist es vor Ort oder ist es da, sondern wo sind bessere, konzentrierte Arbeitsbedingungen? Wir haben diese Arbeitsbedingungen in beiden Fällen nur sehr begrenzt, weil die Wohnungen natürlich auch nicht so großartig sind. Das ist ein Plus für die Umwelt, weil wir das Pendeln nicht haben. Aber grundsätzlich zu sagen, im Büro wäre man produktiver oder kreativer, da gibt es ja auch diese Studien dazu, das bezweifle ich sehr, sehr stark nach fast 40 Jahren Auseinandersetzung mit Wissensarbeit. Diese Leute brauchen Ruhe und Konzentration, um ihre Aufgaben zu erledigen und keine lauten industriellen oder gewerblichen Umgebungen, die wir von früher kannten. Und ich glaube, das ist der Kultursprung, den wir heute haben. Und ich meine, Socializing ist schön und gut, aber wenn Sie Socializing brauchen, sozusagen, um durch den Tag zu kommen, jeden Tag, dann bringt das auch nichts.
Sie haben jetzt gesagt, gute Räume, gute Umgebungen, was heißt das denn?
Wir könnten ja darüber nachdenken, ob wir beispielsweise andere Wohnungen bauen, andere Wohnungen gestalten, die nicht so schallintensiv sind. Wir müssten darüber nachdenken, ob wir Kitas haben und Kinderbetreuung beispielsweise. Wir beklagen einerseits den Fachkräftemangel, andererseits haben gerade junge, gut ausgebildete Frauen und Eltern kaum eine Chance, weil das bleibt immer bei ihnen hängen, sozusagen sich wirklich zu entwickeln. Das Büro, so wie wir es kennen, ist ein Sozialraum, in dem Karriere gemacht wird. Und ich behaupte, dass dort nicht die Besten und Klügsten und Fleißigsten sitzen, sondern die, die sich am besten diesem System anpassen können. Und wenn wir über Innovationen nachdenken, wenn wir über Wissensarbeit nachdenken, müssten wir sofort anfangen, vernünftige Arbeitsumgebungen für Wissensarbeitende zu schaffen. Das tun wir nicht.
Sehr stark muss man da, glaube ich, differenzieren. Und wo man nicht viel weiterkommt, ist das von Ihnen angesprochene Beispiel der Deutschen Bank, wo man jetzt quasi mit pauschalen Vorgaben für alle Tätigkeiten quasi da wieder Regelungen aufsetzt, 4 Tage müsst ihr alle anwesend sein, weil das ist so unterschiedlich für die Tätigkeit, die ich habe. Ob es dafür nämlich sehr sinnvoll sein kann, vielleicht sogar 5 Tage die Woche ins Büro zu kommen, nämlich wenn ich gerade in der Interaktion bin, in der Projektphase bin, wo ich ganz viel Austausch habe, wo viele neue Leute dazukommen, wo ich ein hochinnovatives Projektteam habe, dann ist das vielleicht sinnvoll. Wenn ich aber dann ins Büro komme, und das messen wir auch in unserer Homeoffice-Studie, und die Leute dann zum großen Teil sagen, jetzt komme ich ins Büro und ich sitze dann den ganzen Tag in Videocalls, individuell an meinem Arbeitsplatz im Büro und hätte das genauso gut ohne die lange Pendelzeit von zu Hause machen können, dann ist das keine sinnhafte Rückkehr ins Büro für den einzelnen Mitarbeitenden und auch von der Produktivitätsperspektive überhaupt nicht sinnvoll aus einer Unternehmensperspektive. Das heißt, wo man hinkommen muss, ist von diesen sehr stark pauschalierten Regelungen weg zu sehr stark individualisierten Regelungen, die dann eher die Führungskraft treffen muss in Übereinstimmung mit dem Team, mit dem einzelnen Mitarbeitenden.
Also Differenzierung ist ein ganz wichtiges Stichwort, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört und das gilt natürlich und ist auch ganz wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, auch für die Frage, wen betrifft das Thema Homeoffice überhaupt? Denn es können ja eben nicht alle im Homeoffice arbeiten. Da gibt es ganz große Branchenunterschiede. Und gerade ist nochmal eine aktuelle Studie des Münchner IFO-Instituts veröffentlicht worden, in der sich zeigt, dass der Anteil an Homeoffice-Arbeit in kleinen und mittleren Unternehmen mit 20,5% deutlich niedriger ist als beispielsweise in großen Unternehmen mit 32,1% und dann eben auch noch die Branchenunterschiede, dass Dienstleister zu 34,1% von zu Hause arbeiten, in der Industrie sind es nur 16% und im Handel 12,2%. Ist die Debatte um Homeoffice ja oder nein, beziehungsweise wie viel Homeoffice ist erlaubt, ist das eine Luxusdebatte, weil sie einfach nicht repräsentativ für die gesamte Arbeitnehmerschaft ist, Frau Hammermann?
Also ich würde nicht sagen, es ist eine Luxusdebatte, aber es trifft einfach nicht alle Beschäftigten. Wir haben ja auch vor ein paar Jahren tatsächlich dann diskutiert, ob es nicht eine Pflicht geben sollte für Arbeitgeber, auch Homeoffice einzuführen. Und das geht einfach an der Arbeitsrealität von ganz vielen Beschäftigtengruppen vorbei. Und deswegen wehre ich mich so ein bisschen dagegen, Arbeit von zu Hause auch als New Work, als Sinnbild für moderne Arbeit zu beschreiben oder auch zu stilisieren, weil das einfach nur ein Mosaikstein einer modernen Arbeitsorganisation sein kann. Und insofern kann ich Unternehmen schon auch verstehen. Wir haben während Corona eine Homeoffice-Situation gehabt, die hatte mit effektiver Arbeitsorganisationsgestaltung nicht in erster Linie zu tun, sondern es ging um das Thema Arbeitsschutz. Und nun hat man in vielen Unternehmen ein bisschen auch einen Wildwuchs, dass es sehr unterschiedlich gehandhabt wird und die Bemühungen jetzt nochmal einheitliche Rahmenregelungen, zumindest, wir reden ja nicht über Homeoffice ja, nein, sondern wir reden ja darüber, wie viel Homeoffice kann eine Organisation sich leisten, was möchte man eigentlich für eine Arbeitskultur haben. Und insofern finde ich das gar nicht falsch, dass Unternehmen jetzt genau an der Stelle darüber nachdenken, was macht uns als Organisation aus und wie wollen wir unsere Zusammenarbeit gestalten.
Nochmal die Frage an die anderen beiden. Ist das eine Luxusdebatte im Prinzip, weil es eben nicht die gesamte Arbeitnehmerschaft in Deutschland trifft? Stichwort Branchenunterschiede.
Also auf jeden Fall ist das natürlich eine Ungleichheitsperspektive in der ganzen Debatte und es geht auch verquer. Das war in der Tat während Corona auch so ein bisschen so, wo man in der öffentlichen Debatte das Gefühl hatte, es geht jetzt nur noch um Homeoffice für alle Tätigkeiten. Es ist immer noch eine Minderheit der Tätigkeiten, wie Sie es beschrieben haben, absolut, wo das überhaupt möglich ist. Was aber total der falsche Schluss wäre und was zum Teil auch in den Betrieben und den Unternehmen passiert, wo eben auch beides möglich ist, wo wir betriebliche Mitarbeiter haben, direkte Tätigkeiten, Produktionstätigkeiten haben und eben Wissens- und Bürotätigkeiten, dass man jetzt aus Gerechtigkeitsgründen, das ist nämlich ja eigentlich eine Gerechtigkeitsdebatte, die da mitschwingt, dass da die Privilegierten, die eh schon die bessere Ausbildung haben, die besseren Gehälter haben, die außertariflich vielleicht sogar angestellt sind, dass die jetzt durch diese flexiblen Arbeitsformen noch mehr Benefits bekommen und dass man sagt, das müssen wir jetzt pauschal wieder einstellen, weil wir haben ja die betrieblichen Mitarbeiter, die eh jeden Tag hier kommen müssen. Nichtsdestotrotz hat man jetzt gesehen, das würde ich weiterhin auch betonen, auch ein bisschen Frau Hammermann vielleicht widersprechen, klar war das ein bisschen Wildwuchs während Corona und das war jetzt nicht die perfekte Arbeitsorganisation, aber man hat im Großen und Ganzen gesehen, dass da viele Sachen ja viel besser funktioniert haben, als man es eigentlich so propagiert hatte und dass eben auch viele Tätigkeiten auch flexibel ausführen, aus unterschiedlichen Orten ausführen, dass das ganz gut funktioniert hat. Und das jetzt komplett zurückzufahren aus einer Gerechtigkeitsdebatte ist sicherlich der falsche Weg. Man muss aber dringend darüber nachdenken. Dafür würde ich auch plädieren, gerade auch wenn wir darüber diskutieren, dass eben diese vielen Beschäftigten, die kein Homeoffice machen können, die nicht flexibel arbeiten können, dass die nicht vergessen werden. Kann man sogar drüber nachdenken. Wir haben das auch in unserer Umfrage mal abgefragt. Würden die Leute das sogar als einen geldwerten Vorteil sehen, wenn sie weiter flexibel arbeiten würden? Und das sind immerhin 17% der Befragten, die sagen, ich würde da sogar vielleicht auf Gehalt verzichten. Das heißt, das ist natürlich ziemlich schwierig, das auch in der Realität dann umzusetzen, weil es bestehende Bezahlmodelle, Tarifverträge gibt, dass man sowas vielleicht sogar als ein Benefit auch mit einführt. Das fände ich einen besseren Ansatz, als das komplett wieder aus einer Gerechtigkeitsperspektive zurückzufahren.
In der Tat passiert es ja andersrum, ne? Also debattiert und diskutiert wird jetzt von Arbeitgeberseite Benefits zu verteilen dafür, dass die Leute wieder ins Büro kommen. So rum wird im Moment ein Schuh draus. Aber vielleicht können wir darüber nachher noch reden. Jetzt zunächst mal, wie kommen wir raus aus dieser Gerechtigkeitsfalle, in Anführungsstrichen, über die wir jetzt geredet haben, Herr Lotter?
Ja, gar nicht oder gar nicht einfach, weil das ist die Realverfassung in Deutschland, sozusagen die Leute gleich zu machen und nicht zu differenzieren. Es ist ja vollkommen klar, dass Leute, die in der Produktion sind und dort tatsächlich gebraucht werden oder im Einzelhandel vor Ort sind, dass deren Anteil am sogenannten Homeoffice, am dislozierten Arbeiten geringer ist. Das ist ja eine Scheindebatte. Ich glaube vielmehr, dass es so ist, dass nach wie vor die Organisationsformen nicht funktionieren. Ich war überrascht, dass eigentlich in der Corona-Zeit so viele Leute in der Lage sind, tatsächlich Homeoffice zu machen, an Videokonferenzen teilzunehmen, bei allen Problemen, die es dabei gab. Und das lag in erster Linie an den Mitarbeitenden, die sich privat, behaupte ich jetzt mal, das Wissen raufgeschafft haben, das in vielen Betrieben immer noch fehlt. Wir haben nach wie vor in Sachen Digitalisierung und Netzwerkarbeit, die ja wichtig ist, dieses Defizit mit den digitalen Produkten nicht richtig umgehen zu können und nicht weit genug zu gehen. Wir haben zweitens das Missverständnis, glaube ich, dass wir immer dann, wenn eine besondere Form von Arbeit unter Anführungszeichen privilegiert wird, weil es ist ja kein Privileg, es ist einfach das natürliche Biotop. Ich könnte genauso gut sagen, ein Fabriksarbeiter ist privilegiert, weil er am Fließband stehen darf oder weil es dort eine Lüftung gibt, die es vielleicht im Homeoffice nicht gibt. Das ist ja alles albern.
Na, aber das ist ja auch ein bisschen albern, oder? Also ich meine, wie kann man einen Fließbandarbeiter als privilegiert bezeichnen, weil es da eine Lüftung gibt? Das haben Sie nicht ganz ernst gemeint, oder?
Das habe ich so ernst gemeint, wie man umgekehrt sagt, dass Homeoffice etwas Privilegiertes ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen da rein, Sie müssen das alles selber organisieren, wie Sie arbeiten. Sie ersparen der Umwelt gehörige Schäden, weil Sie nicht mit dem Auto im Stau fahren. Unsere öffentlichen Verkehrsmittel sind ja auch nicht so toll in dem Land. Sie ersparen sehr vielen anderen auch die Einrichtung von Büros. Vielleicht geht es aber, und das ist jetzt ein Teaser, auch darum, dass man vielleicht auch dem Gewerbeimmobilienbereich ein bisschen auf die Sprünge helfen will, wenn man zurück ins Büro ruft. Und andere Gründe können es ja auch noch geben. Aber all diese Dinge sind doch positiv und müssten eigentlich belohnt werden. Und wir müssten eigentlich froh sein, dass es Leute gibt, die bereit sind, sich selbst reinzuwerfen und zu sagen, ich unterstütze Netzwerkarbeit und eine moderne Arbeit. Und helfe auch meiner Organisation, was zu lernen. Denn die Organisationen können sehr oft nicht, so wie es aussieht.
Also heißt das, es gibt gar keine Gerechtigkeitsfalle oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Es gibt schon eine Gerechtigkeitsfalle. Es ist ein politisches Argument, es ist ein ideologisches Argument, weil man sofort sagt, was soll denn die Krankenschwester machen? Die kann ja auch nicht Homeoffice machen. Und das ist albern. Ich glaube nicht, dass es darum geht, tatsächlich zu sagen, wir verbessern die Arbeitsbedingungen von Krankenschwestern beispielsweise. Wenn man das wollte, könnte man das gerne tun. Aber das hat mit Homeoffice und dislozierten Arbeiten gar nichts zu tun.
Frau Hammermann, was sagen Sie?
Ja, wir haben jetzt nur darüber gesprochen, dass es Tätigkeiten gibt, wo sich das überhaupt nicht anbietet. Aber auch innerhalb von Teams, also wenn ich jetzt mal die Büroarbeiter mir anschaue, wo da grundsätzlich die Möglichkeit eigentlich in der Regel besteht, auch einen Teil der Arbeit zu Hause zu machen. Und trotzdem ist es so, dass vielleicht der ein oder andere auch mal wieder im Betrieb sein muss, weil quasi noch nicht alles digitalisiert ist. Wir tun so, als wäre quasi die Arbeitswelt schon komplett digital. Ich glaube, das können viele auch gerade im ländlichen Raum so nicht unterschreiben.
Tja.
Und ganz wichtig, glaube ich, an der Stelle ist eben, dass man auch in diesem Team, wo es vielleicht grundsätzlich geht, trotzdem diese Spannung natürlich auch haben kann. Wenn ich eine Führungskraft habe, die aber immer ins Nachbarbüro einfach geht und dort ihre Aufgaben ablädt, dann kann das nicht funktionieren. Also dieser Kulturwandel, über den wir auch am Anfang so ein bisschen schon gesprochen haben, der muss ja erstmal stattfinden, damit dezentrales Arbeiten auch ein guter Baustein sein kann. Und insofern würde ich sagen, es gibt nicht nur diese Spannung, wenn ich Handwerker bin und ich weiß, ich stehe auf dem Dach und montiere eine Solaranlage. Da gibt es dieses Spannungsgefühl, glaube ich, gar nicht. Aber bei denen, wo es grundsätzlich vielleicht gehen würde, die einen dürfen, die anderen müssen da sein oder können zu Hause nicht arbeiten, weil sie eine kleine Wohnung haben, kein Büro. Ich glaube, da muss man auch nochmal genauer hinschauen.
Aber die einen dürfen, die anderen nicht. Das wird ja jetzt gerade zurückgefahren. Also das ist ja sozusagen der Anlass für unsere Sendung. Und vielleicht wäre das der Punkt, an dem wir mal auf die Arbeitgeberperspektive schauen können. Was funktioniert denn unter Homeoffice-Bedingungen aus Arbeitgeberperspektive nicht? Es heißt immer wieder, zum einen, Homeoffice wirke sich negativ auf die Kreativität aus, weil nicht im Team gearbeitet werden kann, Herr Kunze.
Ja, also da gibt es durchaus auch Studien, die das so unterstützen. Zum Beispiel eine ganz bekannte Studie, die sogar in dem Journal Nature, also ganz berühmtes Wissenschaftsjournal, publiziert wurde, die sich über die Pandemie hinweg angeguckt hat bei Microsoft von allen Mitarbeitenden in den USA, wie sich denn soziale Netzwerke, das heißt Verbindungen zwischen den Mitarbeitenden im direkten Arbeitsumfeld, aber besonders auch im erweiterten Arbeitsumfeld, das heißt über Team- und Abteilungsgrenzen hinweg entwickeln. Und da sieht man sehr deutlich mit objektiven Daten der Kommunikation, die da untersucht werden konnten, dass sich da eben Verbindungen nicht gerade positiv entwickeln, wenn man komplett von zu Hause arbeitet. Und das ist etwas, Identifikation erstmal mit der Gesamtorganisation und auch dann informeller und auch formeller Wissensaustausch und informelle und formelle Wissensgenerierung, was natürlich eine Herausforderung ist, das ist in einem komplett digitalen Umfeld herzustellen. Und das ist deshalb, denke ich, einer der wichtigsten Gründe, dass man da sagt, okay, für diese Wissensarbeit, kombinierte Wissensgenerierung in Teams, in Abteilungen, in Zusammenarbeit, da ist es wichtig, dass man eben auch in Präsenz zusammenkommt. Und dafür ist aus meiner Sicht eben nicht das komplette Homeoffice, sondern das hybride Arbeiten sehr sinnvoll, dass man das da zielgerichtet und gesteuert macht.
Ich stimme ja allem zu, was Sie sagen, Herr Konzett. Ich habe nur ein Problem, dass offensichtlich der Begriff des Wissens und des Wissensgenerieren mit Kreativität verwechselt wird. Das sind ja doch sehr unterschiedliche Dinge. Wissensgenerierung in einem Konzern bedeutet, dass ich Informationen so aufbereite, dass der Konzern sie verarbeiten kann in seinem Sinne. Und da stimme ich Ihnen völlig zu. Und ich glaube, da stimme ich auch der Studie zu. Ich kenne diese Nature-Studie auch. Das ist am Punkt. Aber das zu übersetzen mit das ist schon Kreativität, das halte ich für einen Irrtum. Denn Kreativität ist etwas, was zunächst einmal nicht vorgeschrieben werden kann und auch nicht formalisiert werden kann. Und wenn es nicht formalisiert werden kann, dann ist es ja auch in der Büroorganisation nichts, was dort tatsächlich gebraucht oder gemacht werden kann. Das muss man, glaube ich, auseinanderhalten. Damit fangen aber die Missverständnisse schon mal an bei diesen Sachen. Das Zweite ist, ich glaube zum Beispiel, dass es notwendig ist, dass es soziale Interaktionen gibt, wenn man mit Geschäftspartnern arbeitet, wenn man in einer Organisation arbeitet, die auch live sind, dass man auch etwas aufschnappt, was aus anderen Abteilungen kommt. Aber da müsste wieder die Organisation so umgebaut werden, dass man sich untereinander grundsätzlich besser versteht. Ich meine, ich habe so viele Meetings in meinem Leben erlebt, auch in Konzernen und in Institutionen, wo man völlig aneinander vorbeigeredet hat. Oder Sie haben es ja selber vorher gesagt, die Videokonferenz, die dann im Unternehmen stattfindet, die genauso gut oder viel besser zu Hause stattfinden hätte können. Also es geht um diese vielen, vielen sinnlosen Meilen, die man da geht, ohne Sinn und Zweck. Und darüber nachzudenken, wäre im Grunde genommen die Aufgabe des Organisationsmanagements, der Führungskräfte. Das tun ja auch viele, das muss man auch mal sagen. Aber einige wollen halt nicht anders weiter als bisher und haben nichts aus der Pandemie gelernt und haben auch nichts daraus gelernt, wie man neue Netzwerkarbeit macht. Ich glaube, das ist unser eigentlicher Punkt.
Ich möchte nochmal bei dem Punkt Arbeitgeberargumente bleiben und nachfragen bei Ihnen, Frau Hammermann. Also Institut der deutschen Wirtschaft, arbeitgebernah, das heißt, Sie haben sozusagen das Ohr an der Quelle. Welches sind die Argumente von Arbeitgeberseite, die Sie hören im Kontext dieser Rückholaktion?
Ja, ich glaube, die Argumente liegen irgendwo auch ein bisschen auf dem Tisch. Die sind in der Forschung auch schon lange bekannt. Wir haben über Kreativitätsprozesse gesprochen. Das hat häufig eben diesen Spontanitätscharakter, dass man aufeinander aufbaut. Dafür ist Präsenz zumindest hilfreich, insbesondere dann, wenn man eben auch noch wenig Erfahrung mit den Online-Formaten hat. Ich glaube, wir haben jetzt alle Erfahrungen hinzugewonnen. Aber das ist natürlich nicht für jeden auch immer das geeignete Format. Ich glaube, das müsste man auch mal festhalten. Dann das ganze Thema Betrieb als sozialer Ort und die Bindung zum Arbeitgeber. Wir wissen tatsächlich, dass wenn man komplett mobil arbeitet, das heißt im Prinzip eigentlich nie in der Arbeitsorganisation vor Ort im Betrieb ist, dass man dann auch weniger Commitment zum Arbeitgeber hat. Und natürlich ist das auch unter dem Bindungsaspekt insofern wichtig, dass man sich eben auch mal sieht und eine persönliche Beziehung im Team dann aufbaut. Das sind so die großen menschlichen Faktoren, nenne ich sie jetzt mal. Aber es gibt natürlich auch ganz praktische Argumente, die angeführt werden, zum Beispiel das Thema Datenschutz ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, was man hier nennen muss, aber auch sowas Banales wie die Raumplanung. Das heißt, wenn ich mir keine Gedanken als Arbeitgeber darum mache, wer wie viel im Homeoffice arbeiten darf, dann müsste ich ja im Prinzip den kompletten Raum auch irgendwie vorhalten, weil jeder kann sich ja jederzeit auch wieder zurückentscheiden, zurück ins Büro zu kommen. Ich glaube, was wir momentan erleben, ist, dass Arbeitgeber versuchen, ihre Räume eben so zu gestalten, dass dieses störungsfreie Arbeiten, über das wir gesprochen haben, möglich ist, aber auch diese Begegnung, dass es eben auch wieder attraktiver ist, dass es nicht so ist, ich gehe ins Büro und bin da wieder alleine, weil meine Führungskraft und meine Kollegen alle irgendwie in ihren eigenen Wohnzimmern sitzen. Ich glaube, dass sich da in der Arbeitsorganisation einiges tut, aber auch in der Raumgestaltung. Und das sind, glaube ich, alles wichtige Argumente, die man eben nicht pauschalisieren kann. Man kann nicht generell sagen, das funktioniert in allen Organisationen hervorragend. Wir brauchen überall diesen Kulturwandel. Ich glaube, man muss als Organisation definieren, wofür steht man, was ist für ein Arbeiten gewünscht, was ist für eine Zusammenarbeit gewünscht. Und dann kriegt man auch die Mitarbeiter, die da eben gerne in so einem Arbeitsumfeld auch arbeiten.
Marsch zurück ins Büro, wird Homeoffice zum Auslaufmodell? Das ist unser Thema hier in diesem SWR2-Forum mit der Arbeitsmarkt- und Arbeitsweltexpertin Andrea Hammermann vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, mit dem Leiter des Konstanzer Future of Work Labs, Florian Kunze, und mit dem Autor und Essayisten Wolf Lotter. Herr Lotter, in seinem Buch Die höfische Gesellschaft 1969 erschienen, schreibt der deutsch-britische Soziologe Norbert Elias: Ein Herzog, der nicht herrschaftlich wie ein solcher wohnt, ist schon fast kein Herzog mehr. Spielt dieser Machtdemonstrationsgedanke bei der Entscheidung vieler Firmen, hier und jetzt ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro zu holen, auch eine Rolle Ihrer Meinung nach?
Das würde ich so sehen, und zwar keine unerhebliche. Natürlich gibt es nach wie vor sehr oft dieses Bild: Ich bin sozusagen als Führungskraft nicht nur Kraft meines Wissens, meines Könnens Führungskraft, sondern auch, weil es Leute gibt, die das tun, was ich sage. Also dieses alte Mitarbeiterbild, das eigentlich überholt ist. Wir wissen, dass Wissensarbeiter mehr wissen als ihr Chef, Peter Drucker, ja. Aber die tun immer noch anders. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Bei der Frage, wer herrscht wie, da sind wir, glaube ich, noch hinten nach. Es gibt sehr viele, die brauchen das, dass sie ihre Leute sehen. Das ist eine Machtdemonstration. Übrigens, was ich glaube, viel, viel stärker im mittleren Management als wirklich in der Topführung. Dort gibt es ja auch nicht diese massiven Widerstände gegen unterschiedliches hybrides Arbeiten, die gibt es vor allen Dingen im mittleren Management, weil man das als Teil des eigenen Privilegs als Chef sozusagen mit einkauft, dass man seine Leute hat, dass man sie versammeln kann und dass man ihnen sagen kann, wo es lang geht. Das ist doch ein ganz wichtiges Moment. Jeder weiß das auch, aber das wird auch in der Diskussion verschwiegen. Und manchmal glaube ich auch, dass die Homeoffice-Diskussion ein Popanz ist, hinter dem auch ganz andere Dinge stecken. Wenn man sich die wirtschaftliche Verfasstheit mancher Unternehmen so ansieht, die jetzt ganz vorne mittun, da gäbe es ja auch ganz große Personaleinsparungsprogramme sonst, nicht? Und wenn man die Leute, ich sag's jetzt mal, elegant rausekelt, indem man ihnen sagt, das geht nicht mehr, dann erspart man sich doch einiges an betriebsbedingter Kündigung, an Kosten und ähnliches mehr. Auch das könnte ja ein Motiv sein, das man zu diskutieren hat.
Eine These, Herr Kunze, was sagen Sie dazu?
Ja, der letzten These würde ich jetzt nicht so unbedingt zustimmen. Klar haben jetzt manche Branchen, das liest man jetzt auch in der Presse, gibt es Personalfreisetzungen, aber das sind ja immer noch die Minderheiten. Und wir haben ja eher das umgekehrte Phänomen des Arbeits- und Fachkräftemangels, der ja noch massiv zunehmen wird jetzt in den nächsten Jahren. Wir stehen da ja eigentlich erst ganz am Anfang, wenn jetzt wirklich die Babyboomer-Generation ja gerade erst anfängt, in Rente zu gehen. Das heißt, diese Herausforderung, gute Leute zu gewinnen und auch zu halten, das wird ja viel, viel größer werden. Und da ist es ja sehr sinnvoll, da an eher mitarbeiterorientiert zu agieren, ja, wo wir dann ja auch die starken Präferenzen der Mitarbeitenden haben. Aber ich glaube, dass da jetzt indirekt Leute rausgeekelt wurden, das könnte der Effekt sein, der eher nicht so antizipiert wird, würde ich eher sagen, weil, was eben ja auch schon gesagt wurde, ich glaube, viele diese, die jetzt im mittleren Management, auch im höheren Management sitzen, wurden ja in dieser traditionellen Arbeitskultur sozialisiert und sagen, okay, wer jetzt hier Karriere machen will, wer leistungsfähig sein soll, der soll das bitte so machen, wie ich das gemacht habe, vor 10, 15 oder 20 Jahren. Das heißt, der soll hier lange anwesend sein, den will ich präsent sehen, den will ich kontrollieren. Und das ist etwas, was sehr stark in den Köpfen drin ist. Und was jetzt in vielen Firmen, das wäre von mir eine zentrale These, passiert ist, das hat sich auf ein Level beschränkt, dass man gesagt hat, ja, das war jetzt bei Corona so und jetzt haben wir ja eine Betriebsvereinbarung, wie man das jetzt auch hört, wo bitte alle maximal 3 Tage von zu Hause arbeiten können. Und das ist es. Das soll jetzt bitte schön auch so funktionieren. Mhm. Und oh Wunder, das funktioniert natürlich überhaupt nicht so, wenn ich nicht die Führungskultur habe, wenn ich nicht die Arbeitskultur habe, wenn ich nicht die Teamkultur habe, die sowas auch ermöglicht. Und sich da auf den Weg zu begeben und das zu entwickeln, das sind die zentralen Schritte, die jetzt gegangen werden müssen und nicht versuchen, jetzt diese Vorgaben mit der Brechstange durchzusetzen.
Mhm. Frau Hammermann, Ihrer Beobachtung nach, wie weit verbreitet ist tatsächlich diese traditionelle Arbeitskultur noch, die hier jetzt angesprochen wurde und damit eben auch dann dieser Machtdemonstrationsgedanke, den ich da formuliert habe?
Ich glaube, dass es nicht dieses eine Führungsmodell gibt, was jetzt besonders klappt, sondern auch hier ist Differenzierung gefragt. Wenn ich ein Team habe mit einem hohen Reifegrad, was gut selbst auch arbeiten kann, dann kann ich mich als Führungskraft zurücknehmen und wirklich Personalentwicklung betreiben. Aber es gibt eben auch Teams, die brauchen stärkere Orientierung. Da muss ich vielleicht auch stärker anleiten und die brauchen dann auch eine stärkere Präsenz von Führungskraft und den Beschäftigten. Insofern würde ich nicht für einen Wandel der Führung per se plädieren. Klar ist natürlich, wenn ich ein sehr präsenzorientiertes eine Arbeitskultur geschaffen habe im Unternehmen, sowas zu wandeln, das macht man nicht eben so. Das liegt ja nicht nur an den Führungskräften, sondern auch Mitarbeiter, die ihre Routine über Jahre so gelebt haben. Auch für die ist es natürlich schwierig, sowas umzuswitchen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt in eine neue Arbeitswelt irgendwie hinein uns transformieren müssen, die dann für alle funktioniert. Ich glaube, so ist es nicht.
Aber Sie haben das jetzt mehr so individualisiert, also auf die Teams. Es gibt solche Teams und solche Teams. Aber es ist ja wirklich offenbar auch von Unternehmen zu Unternehmen tatsächlich unterschiedlich. Also wenn man schaut, die Commerzbank wählt einen ganz anderen Weg als die Deutsche Bank. Da soll das dann auf der jeweiligen Teamebene entschieden werden, wie viel Homeoffice möglich ist.
Ja, ich würde auch sagen, nochmal das nochmal aufzugreifen, dass in so einer hochspezialisierten Organisation wie der Deutschen Bank es sicher nicht eine Großzahl an, wie Sie es angesprochen haben, unreifen Teams gibt, die man jetzt wieder 4 Tage zurückrufen muss, die man kontrollieren muss. Aber eine Vielzahl von Spezialistinnen und Spezialisten, die ein hohes Maß an Wissen haben und ein hohes Maß an Kompetenz und eben auch hohes Maß an Motivation daraus ziehen, dass sie ein hohes Maß an Autonomie bekommen. Und deshalb ist das, was Sie eben angesprochen haben, sozusagen der Konkurrenz, der Commerzbank, wenn die sagen, ich ermächtige sozusagen, Neudeutsch Empowerment, mein Team diese Entscheidung selber zu treffen und habe da Vertrauen, dass das so funktioniert. Und wenn es da nicht funktioniert, kann ich immer noch punktuell intervenieren. Deshalb würde ich sagen, was die Commerzbank macht, das ist wahrscheinlich deutlich cleverer und wird sich auch längerfristig auszahlen.
Ich stimme Herrn Kunze absolut zu. Ich würde gern was anderes aufgreifen, nämlich die Frage, ob es auch Mitarbeitende gibt, die sich schwer tun, wenn sie sozusagen selbstbestimmt und selbstständig arbeiten. Darum geht es ja auch in einem hohen Maß. Kann ich selbstständig arbeiten? Und natürlich ist die Antwort drauf. Es gibt viele, die genau in diesen Routinen ganz gut aufgehoben sind und die sich total wohlfühlen. Die Frage ist allerdings, ob wir als Unternehmer, als Führungskräfte, als jemand, der möchte, dass wir aus einer gewissen, ich sage es auch, Lethargie der Innovation rauskommen in dem Land, die ja offensichtlich herrscht, ausgerechnet uns immer Maßnahmen sollen an denen, die sich nicht verändern können. Oder ob wir mal den Schritt weitergehen und sagen, wir müssen uns doch mal ein Arbeitsmodell überlegen, das eben nicht alle gleich macht, das eben nicht über den Kamm schert, sondern wo wir in der Lage sind, das gehört ja zur Führungskraft dazu, dass sie unterscheiden kann, wo wir in der Lage sind, dass wir sagen, wem werde ich wie gerecht? Also ich muss eigentlich im Unternehmen ja die positiv diskriminieren. Ich weiß, da spricht jetzt jedes Gesetz dagegen, jedes Arbeitsrecht und viele Institutionen, aber ich muss doch die positiv diskriminieren, die etwas wollen und die etwas leisten wollen und die selbstständig arbeiten und nicht die, die sagen, ich lasse mich jetzt wieder mal abholen von oben. Ich glaube, das hat enorm mit der Kultur zu tun, die wir verbreiten, auch mit den Erwartungen, die wir in die Menschen setzen und in die Haltungen, die wir in Unternehmen nach wie vor verbreiten, wo wir sagen, wer sich anpasst, wer brav das macht, was die oben sagen, der kommt weiter, die anderen nicht.
Was heißt denn positiv diskriminieren konkret?
Fördern, wenn selbstständig gearbeitet wird, ganz gleich, ob im Homeoffice oder im Büro meinetwegen. Und das wäre zum Beispiel schon mal eine ganz entscheidende Geschichte. Davon wird viel geredet, aber es wird wenig gemacht, weil es nach wie vor eine unglaubliche Dichte an Meetings gibt. Und was ist denn ein Meeting? Ist ja nicht nur Kommunikationsaustausch, sondern sehr, sehr oft nichts anderes als eine Kontrollinstanz.
Frau Hammermann, Herr Lotter hat jetzt gerade die Formulierung verwendet und damit unsere Arbeitskultur in diesem Land beschrieben. Also er hat von Lethargie gesprochen. Vorhin hatte er auch schon mal gesagt, wir wären hinten nach. Was bringt denn der Blick über den Tellerrand hinaus? Was sehen wir da? Gibt es andere Arbeitskulturen in anderen Ländern, die schon weiter sind?
Also ehrlicherweise bin ich kein Freund davon zu sagen, also in skandinavischen Ländern ist die Homeoffice-Quote höher, das stimmt. Allerdings muss man dann auch immer den gesamten Arbeitsmarkt und die Wirtschaftsstrukturen auch direkt mit vergleichen, sonst wird es irgendwo auch ein bisschen schwierig. Das heißt traditionell, ja, Deutschland hat eine starke Industrie nach wie vor und das heißt, wir haben auch viele Tätigkeiten, für die war das lange Zeit überhaupt keine Option. Jetzt gibt es vielleicht gewisse Tätigkeiten, die man doch irgendwie dezentral auch erarbeiten kann. Aber im Grunde genommen, als Arbeitskultur, glaube ich, kann man nicht sagen, dass Deutschland jetzt besonders rückständig wäre. Ich glaube, das lässt sich in den Studienlagen gar nicht feststellen. Und ich würde das gar nicht immer so als schlecht auch abtun. Also eine Präsenzkultur per se, würde ich jetzt sagen, ist kein schlechtes Attribut, was ein Unternehmen auch haben kann. Es kann eben auch durchaus sein, dass man sagt, man setzt auf Präsenz, weil einem gewisse Werte eben wie die Zusammenarbeit, das Miteinander, das persönliche Miteinander wichtig sind. Und dann ist das für mich ehrlicherweise gesagt gleichwertig, als wenn ich sage, wir setzen viel auf dezentrales Arbeiten und bei uns ist es besonders gut, wenn jeder möglichst viel zu Hause arbeitet.
Also ich möchte da ganz kurz widersprechen, weil sozusagen so ein bisschen im Hintergrund mitschwingt bei Ihnen, dass Leute, die vorwiegend im Homeoffice arbeiten oder anderswo arbeiten, als die Firmenzentrale ist, weniger soziale Gefühle entwickeln. Ich glaube, dem muss man wirklich mal dramatisch widersprechen. Es ist so ein Ding wie die Kreativität. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass man eine Organisation als Socializing-System nur verstehen darf. Und schon gar nicht darf man überbewerten, dass Leute sozusagen, die jetzt im eigenen Office arbeiten, die sich konzentrieren auf ihre Arbeit, nichts mit anderen zu tun haben wollen. Das stimmt ja nicht. Die kommunizieren ja und das können die auch, wenn sie Profis sind. Und wenn sie keine Profis sind, dann können sie das im Büro übrigens auch nicht. Also ich halte das für einen Spin, nicht von Ihnen persönlich, aber ich halte das für einen Spin, der jetzt oft vorgetragen wird. Die wirklich sozialen Menschen, die sind im Büro und die anderen, die Egoisten, die Egomanen, die arbeiten sozusagen im Homeoffice vor sich hin. Lassen Sie mich das wirklich so klar aussprechen.
Ich halte
das für nicht ganz richtig.
Darauf reagieren. So war es auch nicht gemeint, aber es ist für mich eben auch nicht das bessere Modell zu sagen, wir arbeiten alle zu Hause und dann arbeiten wir irgendwie produktiver und können uns die Pendelzeiten sparen, weil es macht sowieso keinen Sinn, irgendwie gemeinsam irgendwo zu sein. Was ich eigentlich ausdrücken wollte, war, dass das eine nicht besser ist als das andere und dass es für Organisationen, finde ich, völlig in Ordnung ist zu sagen, wir setzen mehr auf Präsenz.
Mhm. Ja. Herr Lotter, haben Sie denn ein Modell im Kopf im internationalen Vergleich, was Sie hier jetzt anführen würden, nur zu?
In Skandinavien funktioniert es deutlich besser und es gibt einen höheren Anteil an dislozierter Arbeit auch in anderen Ländern. Es gibt Branchen, bei denen es mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Also beratende Branchen sind natürlich einfacher, aber man kann jetzt nicht einfach sagen, in der Computerbranche sind alle dafür, weil es manchmal einfach Computerunternehmen gibt, die stark industrielle Strukturen haben, also so ausgerichtet sind. Ich glaube, das Beispiel, das vorher auch genannt wurde, wo es diese große Studie gab mit dem Thema Wissen und Kreativität, das ist ja auch so ein Unternehmen, das stark industrialisiert ist. Also kommt immer darauf an, wie man sowas führt und wie sozusagen auch selbstständige und selbstbestimmte Arbeit bewertet wird in solchen Unternehmen. Aber grundsätzlich geht die Reise generell und global davon weg. Mit höherer Bildung gibt es höhere Ansprüche, höhere Fähigkeiten und mehr Interesse an selbstbestimmter Arbeit.
Herr Kunze.
Ja, genau. Also gibt es viele, viele Länder, nicht nur skandinavische, die da besser unterwegs gewesen sind und auch immer noch sind als wir. Wir haben da jetzt deutlich aufgeholt, aber das ist immer noch so. Was da, glaube ich, wenn man jetzt, was wir jetzt eben diskutiert haben, auch nochmal einordnet sozusagen von einer Motivationsforschungsperspektive, also wie werden denn überhaupt Leute motiviert zum Arbeiten? Da ist das, was jetzt hier ziemlich stark vorherrscht und was aus meiner Sicht auch dahinter steht, hinter dieser Rückholaktion, dass ich Leute eigentlich nur durch externe Faktoren motivieren und auch kontrollieren kann. Ich kann ein bisschen was über Bezahlung machen, aber das reicht ja nicht aus. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich die irgendwie auch kontrollieren oder im schlimmeren Fall sogar bestrafen können. Ja? Also ich muss über externen Druck oder vielleicht auch Bezahlung Leute motivieren und zur Leistung Produktivität anregen. Was wir aber wissen aus einer Vielzahl von Studien, das ist natürlich Motivation. Wie entsteht das denn eigentlich? Das entsteht bei ganz, ganz vielen Leuten und das ist wirklich eine sehr gute Studienlage, indem ich interne Faktoren irgendwie anrege. Also indem ich Kompetenzerfahrungen habe, indem ich Autonomie erfahre in dem, was ich tue. Ja, da ist das mobile Arbeit natürlich ein Faktor, aber würde ich Frau Hammermann auch zustimmen, das kann durchaus auch im Büro passieren, dass ich eine tolle Autonomieerfahrung habe, dass ich Verantwortung übertragen bekomme. Und dritter Punkt, Kompetenzerfahrung, Autonomie, Zugehörigkeit. Ja, und die Menschen als soziales Wesen, ich will integriert werden und das ist deshalb auch ein starker Triebfeder, um auf die Zahlen nochmal zurückzukommen, die ich zu Beginn genannt habe, dass eigentlich wenige Leute komplett 5 Tage von zu Hause arbeiten wollen, sondern auch die Mitarbeiter, wenn wir die fragen, die wollen gerne ins Büro, die wollen soziale Interaktion am Arbeitsplatz haben. Aber die wollen eben auch gewisse Freiheitsgrade bekommen in ihrer Zeiteinteilung, wie sie ihre Arbeit ausführen, ja, die in so einem flexiblen, mobilen Arbeiten deutlich besser möglich sind. Und wenn uns das gut gelingt, so eine Kultur zu etablieren, dann geht zwangsläufig auch die Produktivität hoch. Dann braucht keiner Angst zu haben, dass es da irgendwelche Produktivitätsverluste gibt. Das ist meine ganz, ganz starke Überzeugung.
Bleibt aber noch die Frage, wie kommen wir dahin, also eine solche neue Arbeitskultur zu etablieren? Und da habe ich in den Handlungsempfehlungen für die Arbeitswelt von morgen in Ihrer Konstanzer Homeoffice-Studie gefunden, Herr Kunze, dass Sie unter anderem fordern, eine Sensibilisierung und entsprechende Ausbildung der Führungskräfte. Also momentan nach allem, was man von SAP oder der Deutschen Bank hört, bleibt da noch viel zu tun.
Auf jeden Fall, das sehen wir in unserer Studie, wenn man da fragt, wie viel Prozent der Leute haben denn überhaupt schon mal eine spezifische Fortbildung, unabhängig von den Führungskräften, die sind da mit drin bekommen, wie man denn jetzt gut in dieser neuen Arbeitswelt arbeitet, dann sind das nur so 20%. Mhm. Und was stark vorherrscht und was jetzt auch da besonders bei SAP, die ja neben dieser starken Homeoffice-Regime auch gesagt haben, der Vorstandsvorsitzende, wir müssen eigentlich wieder generell mehr Leistungskontrolle machen und leistungsorientierte Führung machen. Das ist eigentlich so ein klassisches Führungsverständnis, was ganz, ganz stark noch verankert ist. Das heißt, ich gebe in Zielgesprächen, Mitarbeitergesprächen gebe ich Ziele vor, die werden nach einer gewissen Zeit überprüft, werden angepasst. Und darauf beschränkt sich die Führung. Und gute Führung, und das wissen wir inzwischen auch wirklich auch schon seit 20 Jahren, das ist nichts Neues, ist eben viel mehr als nur diese zielorientierte Führung. Um Leute zu motivieren, muss ich irgendwie gucken, wie komme ich vielleicht auch emotional an die ran? Wie schaffe ich eine Vertrauensbasis? Ja, was ganz, ganz wichtig ist, gerade in dem mobilen Arbeiten, dass ich in beide Richtungen, von der Mitarbeitendenperspektive, von der Perspektive der Führungskraft, das Verständnis habe, ich kann jetzt hier auch delegieren, Aufgaben abgeben, Autonomie, Verantwortung den Mitarbeitenden geben und das funktioniert auch. Wie schaffe ich so eine Kommunikation, auch im gesamten Team dann sowas wie eine psychologische Sicherheit, dass man da offen diskutieren kann, ob das jetzt in Präsenz ist oder auch in virtuellen Meetings. Also alles kommunikative Fähigkeiten, die eine ganz, ganz wichtige Komponente von Führung sind und die häufig vernachlässigt werden, indem man nur auf diese zielorientierte Führung fokussiert.
Also das klingt jetzt sehr positiv, was wir bislang diskutiert haben, wie die Arbeitskultur verändert werden könnte. Allerdings, wenn ich lese, dass die Beratungsgesellschaft KPMG Vorstandschefs weltweit befragt hat und herausgefunden hat dabei, dass die wirklich sehr entschlossen sind, die Arbeitsmethoden aus der Vergangenheit wieder in die Zukunft zu holen. Also 64% haben gesagt, dass sie eine vollständige Rückkehr zur Arbeit im Büro innerhalb der nächsten 3 Jahre umsetzen wollten. Und 87% geben an, dass sie Boni und Beförderung mit der Rückkehr der Mitarbeiter ins Büro verbinden wollen. Mit Blick auch auf die Uhr stelle ich die Schlussfrage, wie geht das soziale Experiment Homeoffice weiter? Also wie wird sich die Arbeitskultur in den nächsten 10 bis 20 Jahren real verändern? Frau Hammermann, Sie zuerst.
Also ich würde sagen, dass sich das natürliche Experiment, was wir während Corona hatten, schon nicht zurückdrehen lässt. Wir haben einfach Erfahrungen gesammelt, die man nun nutzen kann, wie man anders zusammenarbeitet. Und jetzt wird jede Organisation für sich das geeignete Maß für dezentrales Arbeiten festlegen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf eine hybride Arbeitswelt zusteuern. Das heißt, es werden Menschen dezentral arbeiten, aber auch wieder im Betrieb. Und das ist etwas, wo wir alle noch lernen müssen, wie funktioniert das denn eigentlich ganz gut, wenn wir uns vielleicht nicht immer sehen. Das ist eine Führungsaufgabe, das ist eine Aufgabe von jedem Einzelnen und das ist eine organisatorische Aufgabe, um den Rahmen zu setzen. Und nicht alles, was früher gemacht wurde, ist schlecht, aber man kann auch nicht alles in die Zukunft übertragen. Insofern bin ich schon der Überzeugung, dass das, was wir an digitalen Fortschritt einfach auch haben, dass man das auch für die Arbeitswelt nutzen kann.
Herr Lotter.
Also wenn man das klassische Management von heute fragt, ob es alles richtig gemacht hat früher, ist es ungefähr so, wie wenn Sie Adelige im 20. Jahrhundert gefragt hätten, ob die Monarchie ein vernünftiges Gesellschaftssystem ist. Ja, natürlich werden die sagen. Nein, es ändert sich, glaube ich, grundlegend. Es ändert sich durch Bildung, durch Fortschritt, durch Ansprüche, die wir auch weiterhin haben, durch Kleinigkeiten wie den Fachkräftemangel und durch größere Ereignisse wie Corona auch, die ganz wesentlich sind, dass man sieht, man kann das machen und es treiben viele voran. Also es sind mehr als nur diese paar Avantgardisten der Arbeit, die es immer gegeben hat, die anders arbeiten wollen. Und ich glaube, je mehr etwa auch gut ausgebildete junge Frauen ins Geschäft kommen, desto besser wird's, weil die sind, die diese Organisationen, so wie sie vorfinden, als Männerorganisationen einfach nicht haben wollen, als hierarchische und dort auch nicht glücklich werden und leistungsfähig sein können. Insofern sind die Tage der alten Fürsten gezählt und das ist gut so.
Herr Kunze, Sie haben das letzte Wort.
Ja, also ich glaube auch, dass sich das, was Sie eben angesprochen haben, diese Vorstellung der älteren Vorstandschefs da nicht durchsetzen wird, sondern allein durch die starke Verhandlungsposition, die die Mitarbeitenden aktuell haben, und das sehen wir auch zum Beispiel in aktuellen Tarifauseinandersetzungen in vielen Branchen, hat sich da ja massiv was gewandelt. Und das ist, glaube ich, immer noch nicht so angekommen. Und deshalb wird es da eine Abstimmung mit den Füßen geben. Und ich glaube, dass die Firmen, die sich da eben proaktiv für diese neue Arbeitswelt gut aufstellen, die Gewinner sein werden. Und das ist zwar jetzt da Konflikte gibt, die ja auch teilweise jetzt offen ausgetragen werden, dass sich letztendlich aber diese modernen und flexiblen Arbeitsmethoden doch durchsetzen werden. Und dass wir zusätzlich auch Innovationen gerade in der digitalen Zusammenarbeit sehen werden, die wir ja heute noch gar nicht antizipieren können. Also zum Beispiel Stichwort Metaverse, dass man auch in virtuellen Welten vielleicht relativ bald schon ziemlich gut Präsenzarbeit auch nachstellen kann. Und da wird es viele Innovationen geben, die auch diese flexible, ortsungebundene Arbeit weiter fördern werden.
Marsch zurück ins Büro. Wird Homeoffice zum Auslaufmodell? Darüber habe ich diskutiert in diesem SWR2-Forum mit meinen Gästen, mit der Arbeitsmarktexpertin Dr. Andrea Hammermann vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, mit dem Essayisten und Autor Wolf Lotter und mit dem Leiter des Future of Work Lab an der Uni Konstanz, Professor Dr. Florian Kunze. Mein Name ist Doris Maul. Ich sage danke an meine Gäste und danke an alle, die zugehört haben. Machen Sie es gut.